ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Ein wenig merkte man Annegret Kramp-Karrenbauer heute an, dass sie erst noch in ihrer neuen Rolle richtig ankommen muss als Bundesverteidigungsministerin. Beim Abschreiten musste ihr ihre Vorgängerin ein paar Mal den richtigen Weg weisen. Viel Zeit hatte Kramp-Karrenbauer ja auch nicht, sich mit dem Protokoll als Verteidigungsministerin vertraut zu machen, denn auch für sie dürfte es ein wenig überraschend gekommen sein. Das Ressort ist wichtig, aber nicht einfach. Und so erhält die CDU-Vorsitzende nun zwar eine große Bühne, auf der aber auch große Herausforderungen auf sie warten. Ariane Reimers berichtet.
Militärische Ehren für die neue Verteidigungsministerin. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer die Nachfolge von Ursula von der Leyen antritt, kommt überraschend. Auf die CDU-Chefin wartet nun eine große Aufgabe mit viel Verantwortung.
Es ist mir sehr bewusst, dass die Männer und Frauen, die in der Bundeswehr, in der gesamten Verwaltung ihren Dienst verrichten, in einer ganz besonderen Art und Weise ihren Einsatz zeigen.
Die Probleme der Bundeswehr sind vielfältig, die Mängelliste ist lang. Vorgängerin von der Leyen ist es zwar gelungen, das Verteidigungsbudget zu steigern, aber die ausgerufenen Trendwenden Material und Personal konnten trotzdem nicht erreicht werden. Material fehlt aller Orten. Die persönliche Ausrüstung der Soldaten nicht ausreichend. Wichtige Rüstungsvorhaben mit Mängeln. Die neuen Fregatten mit Verzögerung in Dienst gestellt. Verteidigungspolitiker sind skeptisch, ob Kramp-Karrenbauer diesen Problemberg bewältigen kann.
Die Aufgaben liegen auf den Tisch. Die Bundeswehr muss wesentlich besser ausgestattet werden. Und vor allen Dingen ist sie die Speerspitze der NATO bis 2023. Wir haben hier keine Zeit für eine Volkshochschulunterweisung.
Bisher ist sie nicht aufgetreten als große Verteidigungsexpertin. Manchmal ganz im Gegenteil. Deshalb werden wir jetzt mal sehen, ob sie die Zeit nutzt, um sich einzuarbeiten.
Am kommenden Mittwoch kommt der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammen, um die neue Verteidigungsministerin zu vereidigen. Ein formaler Akt. Die Kommando- und Befehlsgewalt über die Streitkräfte hat Kramp-Karrenbauer schon seit heute.
Mit Grummeln reagiert die SPD auf die jüngsten Unionspersonalentscheidungen. Offener Streit aber eher unwahrscheinlich. Finanzminister Scholz erklärte heute, der Streit über die Wahl Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionschefin werde die Arbeit der Regierung nicht belasten und auch mit Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer werde man gut zusammenarbeiten. Christine Schwietzer über die Atmosphäre im politischen Berlin.
Plötzlich Ministerin, die eine kommt, die andere geht, die dritte freut's. Merkel, von der Leyen und Kramp-Karrenbauer im Schloss Bellevue. Entlassung und Ernennung, alles wie im Taubenschlag. Der Bundespräsident ist im Urlaub, der regierende Bürgermeister von Berlin vertritt ihn. Kurze Rede, fertig, Kramp-Karrenbauer ist jetzt Kabinettsmitglied. Der Fraktionschef begrüßt das im ZDF-Morgenmagazin.
Wenn so eine wichtige Position, wie gesagt, eine Kernposition im Kabinett, eine Kernposition auch aus dem Selbstverständnis der Union heraus frei wird, dann muss eine CDU-Parteivorsitzende da auch zugreifen.
Ausgemacht haben es wohl diese beiden allein. Das CDU-Präsidium wusste nichts bis gestern Abend. Auch Jens Spahn wird von der Entscheidung überrascht. Er galt selbst als aussichtsreicher Kandidat für das Verteidigungsressort. Spahn gibt sich als fairer Verlierer.
Die Bundeswehr ist damit bei der CDU Chefinnensache im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist gut. Und ich freue mich auch ganz persönlich auf die Zusammenarbeit mit Annegret Kramp-Karrenbauer im Bundeskabinett.
Stattdessen gilt die Attacke jetzt der SPD, weil deutsche Sozialdemokraten Ursula von der Leyen im EU-Parlament die Gefolgschaft verweigerten.
Es ist ja fast schon blamabel, wenn im Europaparlament überwiegend deutsche Abgeordnete, nicht nur der SPD, aber die besonders, gegen deutsche Bewerberinnen antreten und auftreten und andere Länder die Deutschen dann unterstützen.
Der SPD-Finanzminister beruft sich auf das Spitzenkandidatenprinzip.
Ein ganz wichtiges Demokratiethema, das wir für die Zukunft zu lösen haben. Das darf jetzt auch nicht von der Tagesordnung verschwinden.
Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, zwei Personalentscheidungen, die bei Union und SPD nachklingen.
Porträts von Angela Merkel, die Stationen ihres politischen Lebens zeigen. Hier ganz links im Jahr 1991 als Bundesministerin für Frauen und Jugend und dann hier 2005, als sie Bundeskanzlerin in der damaligen Großen Koalition wurde. Bei der Bundestagswahl 2013 feierte Merkel einen überragenden Erfolg. Hier sehen wir sie damals. Da führte sie die CDU mit mehr als 41% der Stimmen zum Wahlsieg. Mit dem heutigen Tag hat sie das Rentenalter erreicht. Merkel feiert ihren 65. Geburtstag. Aber bei Politikern ticken die Uhren häufig etwas anders. Heißt, 65 ist für Merkel kein Grund aufzuhören. Zumindest betont sie das immer wieder, auch angesichts jüngster Spekulationen. Michael Stempfle.
Zum 65. Geburtstag ein Blumenstrauß am Rande der Kabinettssitzung, mehr nicht. Und doch eine strahlende Angela Merkel. Sie wirkt bescheiden und das seit 2005, als sie ihre erste Koalition mit der SPD geschmiedet hatte.
Sie werden Kanzlerin des Deutschlands. Wie geht es Ihnen? Bitte.
Ja, also ich, erstens, mir geht es gut, um Sie erstmal. Zweitens, ich glaube, dass sehr, sehr viel Arbeit vor uns liegt.
Viel Arbeit, das heißt für Merkel viel Verhandeln. Wer Chef der EU-Kommission in Brüssel wird zum Beispiel. Also alle Varianten durchdeklinieren, Mehrheiten organisieren. Dass Ursula von der Leyen eigentlich die Favoritin des französischen Präsidenten Macron war, egal. Merkel pragmatisch. Am Ende geht der Erfolg ja doch wieder mit ihr nach Hause.
Merkel wird ja eine Vertraute nicht verlieren, sondern sie hat sie nur an einer anderen Stelle, nämlich an der sehr wichtigen Spitze der EU-Kommission.
14 Jahre auf internationalem Parkett. Bei früheren Gipfeln wie in Heiligendamm 2007 noch tonangebend. Beim G20-Gipfel in Japan Ende Juni an den Rand gedrängt. Das Weißwurstfrühstück mit Obama Geschichte. Die Rüpelhaftigkeit von Trump nun bittere Realität. Statt Merkels Absprachen und Abkommen, Trumps Androhung von Strafzöllen. Die Methode Merkel wirkt wie aus der Zeit gefallen. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an der renommierten Harvard-Universität Ende Mai. Die intellektuelle Elite der USA breitet der deutschen Kanzlerin mit einem Werbefilm den roten Teppich aus, wie einem Hollywood-Star. Merkel nutzt ihre Chance mit Ratschlägen, die wohl auch an Trump gerichtet sind.
Zwischendurch einen Moment innehalten, schweigen, nachdenken, Pause machen.
But instead, take a moment to stop. Be still. Think. Pause.
Merkels Stärke? Stellt sich ein Problem, erkennt sie ihre Verantwortung. Stellt sich an die Spitze der Bewegung. Von der Klimakanzlerin wandelt sie sich zur Euro-Retterin und schließlich zur Flüchtlingskanzlerin.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Merkels Schwäche? Was ihr erst wichtig erscheint, verliert sie auch wieder aus dem Blick. Das Klima etwa. Die junge Generation enttäuscht. CO2-Steuer, ja oder nein? Merkels Union konzeptlos, zerstritten. Und dann der Kampf um ihre Nachfolge. Seit der Wahl zur CDU-Vorsitzenden verblasst Annegret Kramp-Karrenbauer neben Merkel, AKK nervös. Sie drängt in Merkels Kabinett. Hier wartet schon Gesundheitsminister Spahn ungeduldig auf seine Chance. Vieles hat sich zuletzt geändert. Militärische Ehren im Sitzen, um ein Zittern zu verhindern. Merkels Macht und Merkels Kräfte mögen schwinden. Bereit zum Rückzug scheint sie noch nicht.
Impfen rettet Leben. Das ist ein Fakt, über den in der ärztlichen Wissenschaft absoluter Konsens herrscht. Einer weltweiten Impfkampagne ist es etwa zu verdanken, dass die Pocken, denen im Laufe der Geschichte Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, ausgerottet wurden. Grippeimpfungen retten jedes Jahr älteren Menschen das Leben. Und auch Masernimpfungen. Denn auch wenn viele Maserninfektionen gutartig verlaufen, so treten doch bei rund 20% der Erkrankten mitunter lebensbedrohliche Komplikationen auf. Weil aber in Deutschland viele Menschen nicht gegen Masern geimpft sind, aus Nachlässigkeit etwa oder aus ideologischen Gründen, will Gesundheitsminister Spahn nun eine Impfpflicht einführen. Kira Rutkowski berichtet.
Ein kleiner Pieks mit großer Wirkung, die Masernimpfung. Denn wenn viele Menschen geimpft sind, schützt das auch diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Immunkranke, Schwangere, Neugeborene. Durch den sogenannten Herdenschutz. Das heißt, gibt es nur wenig gegen Masern Geimpfte, 30% zum Beispiel, können sich viele anstecken, auch bei einer Impfquote von 60%. Erst bei 95% ist der Herdenschutz erreicht. Dann bleiben auch ungeimpfte Menschen gesund, weil um sie herum genug Menschen immun sind und sich die Krankheit nicht ausbreiten kann. Damit sich mehr Menschen impfen lassen, hat das Kabinett einen Gesetzentwurf zur Masernimpfpflicht beschlossen.
Niemand sollte bei uns in Deutschland noch an Masern erkranken müssen. Masern sind eine höchst ansteckende Krankheit, die einen sehr, sehr bösen Verlauf auch nehmen kann, bis im Tinn, in seltenen, aber zu häufigen Fällen bis hin zum Tod.
Das Gesetz soll in Kitas, bei Tagesmüttern und in Schulen gelten, außerdem in Arztpraxen, Kliniken und Flüchtlingsheimen. Ärzte, Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen, die nicht geimpft sind, dürfen laut Gesetzentwurf nicht in Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten. Kindergartenkinder ohne Impfschutz sollen abgewiesen werden. Und bei Schülern ohne Impfschutz soll ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro einfallen. Kritik deshalb von der Linkspartei.
Es gibt das Recht auf einen Kindergartenplatz. Es gibt das Recht auf Beschulung. Und beides würde sozusagen ja da in Frage stehen.
Auch die AfD kritisiert den Entwurf des Gesundheitsministers.
Wir sind der Meinung, wenn wir eine Pflicht einführen, könnte das zu einer Abwehrreaktion führen. Manche Menschen sind dann gleich beleidigt und sagen, nein, ich will das aber nicht, dann lasse ich mich nicht impfen und das könnte sich auch auf andere Impfungen ausdehnen.
Die FDP ist grundsätzlich für die Masernimpfung, ihr geht der Gesetzentwurf aber nicht weit genug.
Nach 1970 geborenen Erwachsenen, die sind leider nicht gegen Masern geimpft und dagegen oder dafür macht Herr Spahn mit seinem Gesetz überhaupt nichts.
Die Impfpflicht soll im März nächsten Jahres in Kraft treten.
In 10 Jahren werde es in Deutschland kein Bargeld mehr geben, prognostizierte 2016 der damalige deutsche Bankchef John Crine. Und als würde seine Prophezeiung langsam aber sicher wahr werden, markierte das Jahr 2018 einen Wendepunkt. Erstmals in der Geschichte haben die Deutschen mehr mit Kredit- oder EC-Karte gezahlt als mit Bargeld. Und nun kommen noch ganz andere Konzepte auf, wie wir in Zukunft bezahlen werden. Vielleicht via Facebook. Zumindest, wenn es nach den Plänen des US-amerikanischen Konzerns geht. Das Unternehmen will mit dem sogenannten Libra eine digitale Währung schaffen, um im Netz einfacher bezahlen zu können. Svea Eckert und Friedrich Leist über das Konzept und die Bedenken dagegen.
Surfen und shoppen auf Facebook und Instagram und mit wenigen Klicks gleich das Produkt bezahlen. Heute gibt es dafür viele Dienste, zum Beispiel Visa oder PayPal. Facebook will das ändern, präsentiert stolz in einem Werbevideo seine eigene Währung.
This is Libra.
Die Libra, eine Art digitales Bargeld. Funktionieren soll das so. Der Nutzer zahlt Geld in seiner eigenen Währung in eine Art digitalen Geldbeutel ein. Dort wird es in Libra getauscht und damit soll er dann überall auf der Welt bezahlen können. Eine Weltwährung könnte das werden, sagen Experten.
Man kann sich das am ehesten vorstellen wie einen digitalen Euro. Sie können damit alles bezahlen, was Sie sich kaufen möchten. Und der im Friseur um die Ecke, der Bäcker, der wird vielleicht Libra akzeptieren, der akzeptiert vielleicht auch weiterhin Euro. Aber das ist Geld, nichts anderes.
Dieses neue Geld soll von Nutzer zu Nutzer versendet werden können, zum Beispiel per Kurzmitteilung. Ein privater Konzern, der sich aufschwingt, eine neue Weltwährung zu erfinden, weitestgehend außerhalb staatlicher Kontrolle? Die Finanzminister sehen das bei ihrem heutigen G7-Treffen in Paris sehr kritisch.
Es gibt schwere Bedenken, was diesen Vorschlag betrifft. Vieles scheint auch noch nicht durchdacht zu sein. Aber es geht natürlich um Stabilität von Währung, es geht um Sicherheit, es geht um Datensicherheit und natürlich auch darum, dass das, was an demokratischer Kontrolle hinter Währung existiert, auch in Zukunft gewährleistet ist.
Und die Staaten fürchten, ihr Monopol der Währungskontrolle an private Konzerne zu verlieren. Auch wegen solcher Bedenken muss Facebook sich vor US-Kongressabgeordneten rechtfertigen.
Wir werden uns die Zeit nehmen, um es richtig zu machen. Facebook wird die Libra erst anbieten, wenn wir alle Bedenken der Regierungsbehörden ausgeräumt und alle Genehmigungen erhalten haben.
Die neue Währung, für Facebook vor allem ein gigantisches neues Geschäftsfeld. 2,7 Milliarden aktive Facebook-Nutzer. Sie alle könnten dann mit Libra bezahlen, hofft der Konzern.
Natürlich werden sie noch mehr über ihre Kunden wissen, noch mehr Interaktion haben. Sie werden noch mehr Produkte an die Kunden verkaufen. Sie haben plötzlich eine enorme Reserve an Währung, die sie plötzlich investieren können und damit steuern können, was auf der Welt tatsächlich geschieht. Welchem Unternehmen gewährt man jetzt Kredite vielleicht? Welchem Staat kauft man vielleicht Staatsanleihen ab mit diesen Währungsreserven? Damit kann natürlich auch die Welt gesteuert werden zu einem Teil.
Es geht um Geldmacht und um Kontrolle. Facebook hat in der Vergangenheit Regulatoren oft enttäuscht, Versprechen gebrochen und gezeigt, dass es geschickt versteht, seine weltweite Macht auszubauen.
Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1946, da fanden die Bregenzer Festspiele zum ersten Mal statt. Seitdem haben sie sich zu einem Kulturereignis entwickelt, zu dem Besucher aus der ganzen Welt in die österreichische Stadt am Bodensee reisen. Die aus dem See ragende Bühne bietet eine spektakuläre Kulisse, die auch etwa im James-Bond-Film einem Quantum Trost groß inszeniert wurde. So sieht die Bühne in diesem Jahr aus. Das ist ein überdimensionaler Clown, der aus dem Wasser ragt. Und auf dem Clown wurde am Abend zur Eröffnung die Verdi-Oper Rigoletto aufgeführt. Michael Mantlik berichtet.
Eine riesige Hand, drei Bühnenpontons und ein monströses Clownsgesicht mit Fesselballon. Ein spektakuläres Arrangement als visueller Hinweis, um was es ab heute Abend auf der Bregenzer Seebühne geht. Um den herzoglichen Hofnarren Rigoletto in der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi. Ebenso im Bühnenprogramm des Festspielhauses Don Quixote als Spider-Man und die Kunst als Suche nach Wahrheit, Toleranz und Menschlichkeit. Eine Überlebensfrage, denn ohne sie verfiele unsere Zivilisation in Aggression und Chaos, so die Botschaft. Bis zum 18. August dauern in diesem Jahr die Bregenzer Festspiele. Die über 80 Aufführungen und Konzerte sind jedoch jetzt schon nahezu ausverkauft.
Seine Bücher waren Fiktion, aber die Themen hatten einen starken Bezug zur Realität. Der Autor Andrea Camilleri schrieb über Mafia und Korruption und mit seinen Kriminalromanen um Kommissar Montalbano landete er weltweit Bestseller. In Sizilien geboren, prägte ihn die gesellschaftliche Situation des südlichen Italien mit den starken Einflüssen der 'Ndrangheta. Nun ist Andrea Camilleri im Alter von 93 Jahren gestorben. Katja Ried blickt zurück auf sein Leben und seinen Erfolg.
Eine Zigarette in der Hand, darauf hat er nie verzichtet, auch nicht beim Interview. Andrea Camilleri ist nie darauf ausgewiesen, in allgemeine Vorstellungen zu passen. Seine Karriere als Schriftsteller beginnt der 1925 auf Sizilien geborene Camilleri schon früh. Er arbeitet außerdem als Regisseur und Schauspieler. Als junger Mann zieht Camilleri nach Rom. Hier entsteht Anfang der 90er Jahre die Figur, die ihn weltberühmt machen sollte. Der Sizilianer Salvo Montalbano, Beruf Kriminalkommissar. Ich könnte nie einen Mafioso zum Helden meiner Geschichten machen. Die Mafia aufzuwerten liegt mir fern. Die Serie um den Kommissar, der auf dem mafia-durchzogenen Sizilien nur seinen eigenen Regeln folgt und korrupte Politiker verabscheut, erreichte nicht nur in Deutschland die Herzen der Zuschauer. In mehr als 100 Sprachen wurden die Geschichten um Montalbano übersetzt. Das Ende der Krimireihe, für Camilleri eher eine praktische Frage. Es ist nicht so sehr die Frage, wie und wann er stirbt, sondern wann mein Ende kommt. Logisch, oder? In jungen Jahren tritt Camilleri der kommunistischen Partei bei. Im Laufe seines Lebens wird er nie müde werden, sich auch in die Politik einzumischen. Zum Erstarken der Rechtsparteien in Italien bei den letzten Wahlen hat sich der Autor häufig kritisch geäußert. Eine Stimme, die im ganzen Land gehört wurde.
So schön wie hier kann ein Sonnenaufgang an der Ostsee aussehen, wenn ein paar Lücken in der Wolkendecke aufbrechen. Und das war ja in den vergangenen Tagen nicht so häufig der Fall. Wie es weitergeht? Der Regen wird wärmer, das gilt zumindest für weite Teile des Nordens. Woanders ist es wesentlich sommerlicher. Hier die genaue Vorhersage.
In der Nacht an den Alpen einzelne Schauer. Bis zum Morgen werden die Wolken im Westen dichter. Am Tag Sonne, Wolken, Richtung Osten ist es auch länger freundlich. Im Westen sowie an den Alpen muss am Nachmittag hier und da mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Verbreitet bleibt es aber trocken. Am Tag steigen die Werte an auf 24 bis 30 Grad, an der Nordseeküste um die 21 Grad. In der Nacht zu Freitag Temperaturen zwischen 17 und 11 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es weiter mit dem Fernsehfilm Dornröschen erwacht. Susanne Daubner meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 5 nach 2. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.